Deutschlandfunk. Hintergrund.
Flucht und Ehrenamt. Wenn helfen, hilft. Von Katharina Thoms.
Eine idyllische Weingegend im Norden Baden-Württembergs. Auch hier in Laufen am Neckar sind die Themen Flucht und Zuwanderung greifbar. Am Bahnhof neben dem Supermarkt stehen weißgraue Wohncontainer. Bis zu 60 Menschen können in der schon recht abgewohnten Unterkunft unterkommen.
Ich war letzte Woche geflasht, wie sauber das war. Also dazu der Herd, das war früher nicht so. Und jetzt sind die, wo da sind, fühlen sich sehr verantwortlich.
Irmel Böhner-Seitz kennt die Küchen, Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsflächen von Anfang an. Die Konflikte, Missverständnisse, fröhlichen Feste und Sprachcafés. Seit 7 Jahren ist sie hier ehrenamtlich aktiv.
Hallo, guten Morgen. Sorry, just pass here. Ja, ist die auch nicht sehr gut?
Die 65-Jährige hilft beim Ankommen, im Alltag klarkommen.
Bei dir auch alles klar?
Ja, alles gut, ja. Mal, ich hab der Nummer von.
Der schlaksige junge Mann aus Gambia, Amadou, nickt freundlich. Es dauert keine 3 Minuten, da vermittelt Irmel Böhner-Seitz ihm einen Kontakt zu einem möglichen Arbeitgeber.
Und hast du eine Ausbildung schon gemacht als Altenpfleger?
Altenpfleger, aber ich habe gearbeitet ja, bei Laufen, ja, aber die Arbeit die Kollegen nicht so gut.
Aber es gibt ja andere und auch bei ASB, die suchen immer Leute. Kennst du ASB?
ASB, ja. Ja,
du kannst mir mal deine Nummer schicken, dann schicke ich dir den Kontakt, weil die suchen dringend Leute zum Arbeiten, aber auch für Ausbildung, weil dann kannst du ja mehr verdienen und hast eine sichere Arbeit.
Als 2017 klar war, auch in Laufen wird eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnet, wollte die hauptberufliche Sozialarbeiterin unbedingt helfen.
Dass die einfach gut empfangen werden und eine Plattform kriegen. Und wir sind hier auf dem Land. Also es war klar, dass es auch nicht nur Bevölkerungsteile gibt, die glücklich sind und willkommen heißen, sondern dass da ganz schön viel Arbeit ist, einen guten Boden zu bereiten für die Geflüchteten.
Schnell hat sich damals ein Asylkreis gegründet. Damals war die Zahl der helfenden Hände noch groß. Auf 3 Geflüchtete kam anfangs ein Helfer, eine Helferin. In den ersten Jahren hat sich in Deutschland mehr als jeder 10. für Geflüchtete engagiert, so das Deutsche Freiwilligen-Survey, eine Erhebung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums von 2019. Die typische Ersthilfe, Kleider spenden und erste Sprachkurse organisieren, aber auch kleine Feste, Sportvereine vermitteln oder erste Aushilfsjobs. Wie oft in ländlichen Gegenden kennen sich viele untereinander.
Das Netzwerk ist das A und so. Ich habe selber ein Riesennetzwerk aus der sozialen Arbeit und wusste denn zur Not, wen kann ich anrufen, wo kann ich mir Hilfe holen.
Das Ankommen in der schwäbischen Provinz war für die Menschen aus Gambia dennoch
sehr, sehr schwierig. So Sachen wie Post und Ämter und alles, das gibt es ja dort alles gar nicht in dem Sinne. Die waren komplett überfordert. Wir hatten viele Lehrerinnen, die ehrenamtlich Unterricht gegeben haben. Das wurde aber auch weniger, weil es zum Teil einfach schwierig war, die Jungs zu irgendeiner ehrenamtlichen Teilnahme zu bewegen. Es waren ganz wenig, die durchgehalten haben.
Der Asylkreis um Böhner-Seitz aber bleibt dran und motiviert sich auch gegenseitig, bespricht Probleme. Und viele werden in die Ehrenamtsarbeit regelrecht eingesogen.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da zum Teil verbracht habe. Mehr als an meiner 30-prozentigen Arbeitsstelle habe ich wirklich mehr Stunden in der Woche hier verbracht, mit Jungs, für Jungs. Es waren zum Teil auch sehr persönliche Kontakte, die waren dann auch bei uns zu Hause oder haben mal im Garten geholfen.
Kontakte, die enorm wichtig sind für die Ankommenden und die Gesellschaft, in der sie landen, sagt der Sozialgeograf Stefan Kordel.
Also ehrenamtliches Engagement ist ein unabdingbarer Teil der Integrationsarbeit. Auch deshalb, weil sich der Staat immer mal wieder zurückzieht aus bestimmten Strukturen der Daseinsvorsorge.
Kordel hat an der Universität Erlangen in einem Forschungsprojekt ehrenamtliches Engagement für Zugewanderte auf dem Land untersucht. Wenn kein Bus fährt und der Integrationskurs noch lange auf sich warten lässt, dann füllen Ehrenamtliche diese Lücken aus. Auf dem Land engagieren sich sowieso etwas mehr Menschen ehrenamtlich als in der Stadt, das zeigt auch das Deutsche Freiwilligen-Survey. In der Integrationsarbeit sind es meist ältere und gut situierte Menschen, die Zeit haben, etwas Sinnvolles tun wollen. Wenn es um Geflüchtete auf dem Land geht, dann meist einfach deshalb, weil in der Nachbarschaft eine Unterkunft eröffnet, so der Sozialgeograf Stefan Kordel.
Diese Personen, die vorher bereits in Vereinen engagiert waren, in den Kirchen engagiert waren, die engagieren sich dann auch für Geflüchtete. Die nehmen das an, dass sich die sozialen Strukturen verändern, auch durch Geflüchtete.
Tendenziell würden Zugezogene sich etwas mehr engagieren, sagt Kordel. Und der Zeitaufwand für Ehrenamtliche in ländlichen Gegenden sei oft höher. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik von 2018. Weil weniger Strukturen vorhanden sind, der Weg zu Ämtern länger ist. Manchmal brauche es auch mehr Mut, weil hier im Gegensatz zur Großstadt jeder mitbekommt, wenn man Menschen im Asylprozess unterstützt. Grund für die Hilfe oft auch der Wunsch, dass sich möglichst wenig verändert im Dorf, hat Joachim Glaubitz beobachtet, Koordinator für Flucht und Asyl beim katholischen Wohlfahrtsverband Caritas in Baden-Württemberg.
Dass die Motivation am Land schon ist, dass es funktioniert, dass man irgendwie zusammenkommt und dass die Dorfgemeinschaft so funktioniert, wie sie immer funktioniert hat. Das kann eben positiv sein, dass man die Leute mit integriert. Das kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass man besonders viele Vorbehalte hat und sagt, okay, wir wollen nicht, dass dieses Gefüge irgendwie zusammenbricht.
In vielen Regionen gab es vor 2015 oft gar keinen Kontakt zu Menschen aus Syrien, Gambia oder Afghanistan. Fremde fielen viel mehr auf als in Städten. Wenn dann starke Fürsprecher für die Integration fehlen, dann wirkt sich das auch aufs Ehrenamt aus. Sozialgeograf Stefan Kordel.
Was zum Beispiel Schwierigkeiten im Engagement betrifft, also wenn man angefeindet wird oder wenn man einem mit Skepsis begegnet, das ist in Ost- und Westdeutschland ähnlich stark ausgeprägt und hängt aber sehr stark von den lokalen Konstellationen ab. Das kann im einem Dorf 5 Kilometer weiter und in der Kleinstadt im nächsten Landkreis schon wieder ganz anders sein.
Wichtig für gelingende Ehrenamtsarbeit und Integration ist deshalb Unterstützung durch wichtige Persönlichkeiten oder Organisationen im Ort. Bürgermeister, Gemeinderätinnen, Kirchenfunktionäre oder Unternehmerinnen.
Hier ist die Küche, die wir arbeiten. Hier die Teller und anders kommen rein. Und dann ich mache die Teller und alles hier.
Kian Rasuli erklärt, was er so alles zu tun hat in der kleinen Küche eines Cafés im Schwarzwald-Kurort Bad Liebenzell. Der 18-jährige Iraner hat hier einen Minijob neben der Schule. Gerade macht er seinen Realschulabschluss. Und nebenbei will er ein bisschen Geld verdienen.
Deswegen habe ich hier gekommen. Hallo, guten Tag, ich suche für einen Minijob. Kann ich hier arbeiten?
Die Chefin konnte den 18-Jährigen gut gebrauchen, am liebsten sofort. Aber Rasuli brauchte als Asylbewerber die Zusage der Behörden.
Ich habe es hier einfach mal mitgebracht. Es ist ein 5-seitiges Formular.
Tino Bayer hat schon unzählige dieser Minijob-Erklärungen für junge Geflüchtete ausgefüllt. Selten ohne Probleme. Auch die für Kian Rasuli.
Sieht man hier Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis allein. Der Vordruck, wenn das ein Arbeitgeber sieht, sagt er, nee, ich lasse es.
Tino Bayer engagiert sich im Nordschwarzwald ehrenamtlich für Geflüchtete. Seit 9 Jahren. Einiges sei einfacher geworden. Hauptamtliche Integrationsmanager in den Gemeinden und Landkreisen nehmen auch viel Arbeit ab. Aber die Kommunikation mit den Behörden sei meistens kompliziert. Das berichten alle Engagierten.
Da werden also Dinge abgefragt und die sind schon abenteuerlich.
Kian Rasuli wollte im Sommer sofort anfangen mit dem Aushilfsjob. Aber detaillierte Angaben über Arbeitszeiten waren nötig. Und das Formular musste erst zur Ausländerbehörde, dann zur Arbeitsagentur und dann fehlte ein Stempel. Alles musste neu ausgefüllt werden. Am Ende dauerte es 4 Wochen. Der 18-jährige Iraner ist vor dem Regime in seiner Heimat geflohen, hatte sich an den Protesten beteiligt und ist erst 1 Jahr in Deutschland. Tino Bayer, ein gut vernetzter Stadtrat und Ehrenamtlicher im Asylkreis, half ihm bei vielem.
Ich bin dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Weil er hat wirklich mir viel geholfen, von den Schulen, von auch Praktikum und auch von Deutschlernen, weil wenn ich was sage und es falsch ist, er korrigiert mich immer und das hilft mir sehr, wirklich. Ich glaube, es war Glück oder Gott will das.
Wenn Kian Rasuli nicht jemanden wie Tino Bayer getroffen hätte, für ihn unmöglich, alles richtig zu machen. Bayer ist selbstständiger Hausverwalter. Am Anfang half er im Asylkreis viel in Sammelunterkünften, organisierte Putzaktionen, Deutschkurse. Inzwischen ist er für viele, Familien, Jugendliche, Pate für den Alltag.
Wenn jetzt einer länger hier ist, dann ist Hauptaugenmerk, wie kriegt er eine Wohnung, wie kriegt er Arbeit, wie hilft man bei den Formularen.
Bayer weiß, mit welcher Ausländerbehörde in der Region die Zusammenarbeit gut läuft und wo von vornherein klar ist, das dauert. Nachhaken, telefonieren. Er begleitet die Menschen zu den Behörden, vermittelt Anwälte und hält Kontakt zu den Bundespolitikern im Wahlkreis. Der große, schlanke Mann mit den kurzen grauen Haaren spricht meistens ruhig. Aber die viele Bürokratie, die schleppende Rückmeldung von Behörden zehren auch an dem geduldigen Ehrenamtlichen.
Also es regt mich auch auf, ja, und es erfordert auch wahnsinnig viel Zeit. Und dieses Formular, das ist ein Arbeitsvernichtungsprogramm für Minijobber.
Immer wieder berichten Ehrenamtliche und Organisationen wie die landesweiten Flüchtlingsräte auch, dass nach jahrelangem Engagement für sie Menschen abgeschoben werden. Die Ehrenamtlichen bleiben dann enttäuscht, ratlos zurück. Auch bei Tino Bayer wird deutlich, wie sehr ihm die Menschen ans Herz wachsen, um die er sich kümmert.
Wenn man dann die Fälle so sieht nach Jahren und sieht dann, die haben es geschafft, also helfen tut auch gut. Ja, das ist auch für die Seele gut, wenn man irgendwas gemacht hat, wenn man Menschen geholfen hat.
Jugendliche haben jetzt Schulabschlüsse, Ausbildungsplätze, Familienbleiberecht, Jobs. Wie viele Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit investiert auch Tino Bayer dafür sehr viel Zeit.
Ich würde schon sagen, im Schnitt so 4-5 Stunden am Tag. Also das ist sehr, sehr zeitintensiv.
Und anstrengend. In den ersten Jahren habe er da viel zu wenig drauf geachtet, sagt Tino Bayer.
Es ist auch ein Lernprozess. Ja, es waren schon Phasen da, wo es mich sehr, sehr runtergezogen hat, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt muss ich wirklich aufpassen. Es sind ja immer Schicksale dahinter. Ich rede da mit Freunden auch drüber. Und die sagen auch zu mir, Tino, du musst aufpassen.
Das kennt auch die langjährige Ehrenamtliche Irmel Böhner-Seitz aus Laufen am Neckar. Ihre drei Kinder sind schon erwachsen, ausgezogen. Aber ihr Mann hat sie immer mal wieder gewarnt.
Ja, du musst dich mehr abgrenzen. Und das weiß man natürlich als Sozialpädagogin selber am besten. Aber es war nicht immer so einfach. Also ich bin schon oft über meine Grenzen gegangen.
Heute ist sie zeitlich nicht mehr so stark absorbiert, macht auch viel mit ihren Enkelkindern. Trotzdem engagiert sich Irmel Böhner-Seitz weiter. Ihr Asylkreis aber ist geschrumpft.
Es war bei vielen dieser wahnsinnig hohe Einsatz, aber dann doch ein bisschen Frust manchmal. Also es gibt schon auch Enttäuschung. Da war eine Familie, ein älteres Paar, die hatten den quasi wie als einen Sohn dann willkommen geheißen und behandelt und sehr viel eingesetzt.
Als aber klar war, der junge Gambier hat keine Chance auf Asyl in Deutschland, sei er untergetaucht.
Ohne sich zu verabschieden. Und das war für die eine ganz, ganz schlimme Verletzung. Und er hat wahrscheinlich nur aus seiner Fluchterfahrung gedacht, je weniger jemand über mich weiß, je weniger findet man mich.
Einige hätten sich auch wegen solcher Erfahrungen zurückgezogen. Wegen Überforderung, Frust mit den Behörden, sagt auch Caritas-Koordinator Joachim Glaubitz.
Viele der MitgliederInnen sind mittlerweile in einem Alter, wo sie sagen, das ist mir alles zu viel.
Aber auch die politische Stimmung hat Einfluss auf das ehrenamtliche Engagement, beobachtet Glaubitz. Nach Attentaten durch Islamisten wie in Mannheim oder Solingen, wenn Asyldebatten hochkochen.
Sie geraten unter Rechtfertigungsdruck und das verunsichert die Menschen. Und dann zweifeln viele und sagen, ja, vielleicht ist wirklich die Grenze erreicht der Belastbarkeit in Deutschland und sehen dann nicht mehr, dass wir eigentlich noch so viele Möglichkeiten haben und welche Verantwortung wir auch haben.
Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas beobachten einen Wandel in der Integrationsarbeit. In festen Strukturen wie Asylkreisen und Integrationscafés engagieren sich weniger Menschen, aber neue Engagierte kommen dazu. Eyad Asma führt durch den Hintereingang einer Metzgerei in seine Wohnung in den ersten Stock.
So. Vielen Dank.
Der kleine Sohn und die Tochter huschen neugierig hinterher.
Hallo. Lass einfach rein.
Komm. Hallo.
Schon okay.
Sorry. Katharina.
Asma lebt seit 7 Jahren mit seiner Familie im kleinen Örtchen Eutingen im Gäu, am östlichsten Rand des Schwarzwalds. Eyad Asma ist 2015 vor dem Bürgerkrieg aus dem syrischen Homs nach Deutschland geflohen. 2 Jahre später kam seine Familie nach. Asma hat versucht, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, in ehrenamtlichen Kursen in der Unterkunft, neben seiner Arbeit auf dem Bauhof in regulären Sprachkursen.
Ich habe mir damals gedacht, ja, ich kann jetzt Deutsch. Wo ich im Bauhof war, habe ich gar kein Wort verstanden. Dann habe ich denen gefragt, was die sprechen, haben die gelacht und die haben zu mir gesagt, ja, das ist Dialekt Schwäbisch.
Unter den neu ankommenden Geflüchteten spricht sich aber schnell herum, dass Eyad Asma gut Deutsch kann.
Wenn die damals auch Hilfe gebraucht haben, haben die mich gefragt, ob ich Interesse dafür habe. Dann habe ich denen auch sehr gerne gesagt. Und mittlerweile haben die syrische oder arabische Familien mitbekommen, dass ich auch für die Leute Dolmetscher kann und sowas.
Asma geht mit zu Behörden und immer wieder mit Familien zum Arzt. Früher haben ihm Ehrenamtler geholfen, jetzt hilft er ehrenamtlich. Bei der Gemeinde ist sein Kontakt hinterlegt. Wenn jemand Übersetzungshilfe braucht, kann man sich an ihn wenden. Inzwischen hat Asma auch einen Übersetzungskurs zu medizinischen Begriffen besucht, gefördert vom Land Baden-Württemberg.
Ich habe 2 oder 3 Familien, wo ich öfters unterwegs bin, wo die Kinder entweder Krankheit haben oder irgendwie andere Probleme haben.
Mehrmals im Monat begleitet er die Familien mit chronisch kranken Kindern zum Arzt.
Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil ich habe auch eine Familie, ich brauche auch ab und zu Hilfe.
Eyad Asma schießen die Tränen in die Augen. Er hat viel durchgemacht, damit seine Familie in Sicherheit in Deutschland leben kann. Deshalb will er etwas zurückgeben.
Ich will auch, dass meine Kinder später auf mich stolz sein können.
Wie der 42-jährige Syrer unterstützen immer mehr ehemalige Geflüchtete Neuankommende. Aus unterschiedlichen Gründen zeigt das Forschungsprojekt von Stefan Kordel.
Zum Beispiel, dass man sich davon einfach auch eine Verbesserung des eigenen Wohlbefindens verspricht, die eigene soziale Integration dadurch voranbringen möchte, aber auch aus den eigenen Erfahrungen die soziale Eingliederung von Familienmitgliedern oder anderen neu Zugewanderten erleichtern möchte. Aber auch eine gefühlte Verpflichtung, auch etwas zurückgeben zu wollen in irgendeiner Art und Weise.
Auch Sie sind wichtige Brückenbauer zur Ankunftsgesellschaft. Das Freiwilligen-Survey zählte schon vor 5 Jahren, 12% der Menschen mit Fluchterfahrung engagieren sich ehrenamtlich, aber oft weniger organisiert.
Weil sie natürlich auch ein anderes Verständnis von Engagement mitbringen. Engagement geschieht mehr in der erweiterten Familie, aber auch in der Nachbarschaft. Das hat natürlich auch nochmal dann die Konsequenz, dass das nicht so sichtbar ist für uns, dass das Engagement wenig institutionalisiert abläuft und eben nicht in Vereinen und organisierten Strukturen.
Die ehrenamtliche Integrationsarbeit wandelt sich. Auch die Corona-Pandemie war für die Asylkreise ein Einschnitt. Viele Engagierte nahmen die erzwungene Pause zum Anlass, sich zurückzuziehen. Außerdem kamen während der Pandemie auch deutlich weniger Menschen auf der Flucht nach Deutschland. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab es wieder mehr Geflüchtete und kurzfristig auch mehr Engagierte. Aber schon da machte sich bemerkbar, die Form ändert sich. Das sagt auch Joachim Glaubitz von der Caritas. Viele Menschen, auch Jüngere, wollten sich schon gern engagieren, aber sie sagen:
Wir können uns schon vorstellen, was zu machen, aber mal 3 Monate und ich bringe was mit zum Thema Sprache, da kenne ich mich aus. Und dann versuchen wir als Caritas sozusagen ein Projekt zu stricken, was dem gerecht wird und haben dann eben viele einzelne Projekte, die nebeneinander stehen, in denen Ehrenamtliche die Möglichkeit haben, da bringe ich mich ein. Und wenn das Projekt vorbei ist, dann bin ich wieder raus.
Glaubitz ist optimistisch. So ließen sich auch wieder neue Gruppen von Ehrenamtlichen erschließen, die vorher vielleicht zurückgeschreckt sind. Unabdingbar dafür seien aber dauerhaft finanzierte hauptamtliche Strukturen, ob in kirchlichen Verbänden oder auf kommunaler Ebene. Das Wichtigste aber sei eine bessere Zusammenarbeit mit den Behörden und die Arbeit von Ehrenamtlichen anzuerkennen, wertzuschätzen. Und im Zweifel auch gegen Angriffe zu verteidigen. Stefan Kordel von der Universität Erlangen.
Es sind nicht nur BürgermeisterInnen und irgendwie Pfarrer und Pfarrerinnen, sondern es sind auch vielleicht Personen aus der Wirtschaft oder Personen, die im Sportverein eine Funktion haben, dass die sich vorne heranstellen und da eben offen gegenüber den Neuzugewanderten, aber auch gegenüber denen, die sich eben engagieren, auftreten.
Das war der Hintergrund. Flucht und Ehrenamt. Wenn helfen, hilft. Von Katharina Thoms. Redaktion Ursula Welter.
Hallo, mein Name ist Rahel Klein und ich habe an dieser Stelle für alle Fans des Hintergrunds noch einen kleinen Hörtipp.
Tatort Kunst.
In unseren neuen Fällen verfolgen wir die Spuren einer spektakulären, sehr aktuellen Einbruchserie.
Er schreibt, es ist schon wieder passiert.
Ein Podcast von Deutschlandfunk. Investigativ und rätselhaft.
Es wird immer wieder Kunst aus Museen mit ostasiatischen Sammlungen gestohlen. Und wir fragen uns, was ist da eigentlich los?
Wir entdecken ja selbst, was hinter den Geschichten steckt. Und das ist auch nicht irgendwie fingiert.
Es ist True Crime.
Da wissen wir ganz genau zu 100%, dass es geplündert wurde.
Jetzt wird's spannend.
Wir haben schon einige Dinge ausgegraben, wo ich gedacht habe, ja.
Und damit ist doch Tatort Kunst schon erfolgreich, oder?
Aber mehr würde ich jetzt nicht verraten.
Hören kann man die neuen Fälle von Tatort Kunst in der Deutschlandfunk-App.